Guten Morgen, liebe Familie. Es freut mich sehr, dass ich euch heute wieder mit dem Wort dienen darf. Ich muss zugeben, ich bin genauso aufgeregt wie beim letzten Mal. Ich hoffe, ihr merkt es nicht. Das Thema der heutigen Predigt lautet die Bibel, das Wort Gottes. Ich möchte vorab noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, du hast uns das Wort, die Bibel geschenkt. Du hast dich in ihr offenbart, damit wir dich erkennen können. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Bitte hilf mir, das so wiederzugeben, wie du es niederschreiben hast lassen. Amen. Amen. Ich habe euch als Familie bezeichnet. Wir sind eine Familie, wir sind Geschwister und das freut mich ganz besonders. Und das freut mich auch, dass das, was hier dran steht, wahr ist, Jesus lebt. Ich habe die Predigt in drei Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt lautet die vollständige göttliche Inspiration der Bibel. Der zweite Punkt lautet die Irrtumslosigkeit und Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. Und der dritte Punkt, der beste Beweis für die Echtheit der Bibel, Jesus Christus selbst. Kann man heute der Bibel wirklich noch vertrauen? Kann man ihr noch glauben? Kann man sie wörtlich nehmen, wie es geschrieben steht? Hat Gott das wirklich so gemeint? Wie wir es in der Schrift lesen? Kann man das auch heute noch so sehen? Jahrtausende später? Die Wissenschaft hat doch eindeutig belegt, dass es gar nicht sein kann. Zum Beispiel, dass die Erde in 6 Tagen erschaffen wurde, geht gar nicht laut Wissenschaft. Und viele, viele andere Punkte. Man sucht sich dann irgendwo einen Bibelausleger, am besten einen Universitätsprofessor, Doktor sowieso, der einem das bestätigt, was man gerne hören will, und schon ist man der Weisheit letzter Schluss. Man glaubt, die einzige richtige Wahrheit erkannt zu haben, ohne sich groß mit der Bibel beschäftigt zu haben. Man gibt das wieder, was andere meinen, erkannt zu haben. Am besten noch gut anwendbar für die heutige moderne Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo auch unter den sogenannten bibeltreuen Gemeinden und Bibelschulen immer mehr zu Verfallserscheinungen kommt, wenn es um die Zuverlässigkeit der Bibel geht. Viele klare Aussagen der Bibel werden umgedeutet, weggelassen, es wird Falsches hinzugefügt, das Alte Testament oft so dargestellt, als ob es einfach nicht mehr zeitgemäße Lehren wiedergibt. Auch wird dann behauptet, dass viele Passagen einfach nicht mehr gültig sein können in der heutigen Zeit und man es am besten einfach weglässt oder überliest. Das ist dann ganz einfach, man überliest es einfach. Es steht da nicht geschrieben. Wir können da einen Test an uns selber machen, wie es mit der Zuverlässigkeit der Bibel in unserem Leben halten. Zum Beispiel, wie wir es damit halten, wie erwähnt, mit der Erschaffung der Welt in 6 Tagen. Glauben wir daran? Und am 7. Tage hat er geruht. Glauben wir noch den Wundern, die geschahen und immer noch geschehen? Glauben wir der Stellung Jesus als dem lebendigen Wort Gottes? Glauben wir der Jungfrauengeburt Jesu, die ja immer mehr in Abrede gestellt wird? Glauben wir an das Wirken des Heiligen Geistes? Wie steht es mit der Familie? Für viele ist die Familie eine Art Ersatzreligion geworden. Alles dreht sich um die Familie. Ich spreche jetzt nicht von der Familie Gottes, was ich vorhin erwähnt habe, sondern von unseren Familien. Wie steht es eben mit dieser Familie Gottes? Mit den Geschwistern im Herrn? Besuchen wir Hauskreise? Tauschen wir uns aus? Wissen wir, wie es unseren Geschwistern geht? Oder der Begriff Hölle. Der Begriff Hölle wird heutzutage sehr, sehr selten in Predigten erwähnt. Man sagt das Wort kaum noch, um niemanden zu nahe zu treten oder Ängste zu schüren. Das Wort Hölle wird in der Bibel eindeutig ganz, ganz häufig erwähnt und sollte auch nicht weggelassen werden. Es gibt Himmel und Hölle. Im Himmel werden die sein, die Jesus nachfolgen und ihm sein Leben anvertraut haben. Und in der Hölle werden die anderen sein, die es eben nicht wollten. Wie steht es mit der Auferstehung Jesu? Glauben wir ganz fest daran, was Ostern passiert ist? Ist Jesus auferstanden? Glauben wir daran? Ich denke, wir hier alle ganz bestimmt. Es gibt viele Menschen, die tun es nicht. Ostern ist das Fest der Osterhasen, die Eier legen. Wie steht es mit der Ehe? Wie steht es in der Bibel geschrieben? Wie ist unser Verhalten diesbezüglich? Wie steht es mit Scheidung? Was wird heutzutage diesbezüglich getan? Was steht in der Bibel über die Homosexualität? Findet Gott das gut? Müssen wir das der heutigen Zeit anpassen? Oder gefällt es Gott gar nicht? Wie steht es in der Bibel geschrieben? Wir wissen es. Wie steht es in der Stellung der Frau in Bezug auf Lehre in der Gemeinde? In vielen Gemeinden predigen bereits Frauen. Es ist schon Normalität geworden. Im Wort Gottes steht es anders. Es geht nicht darum, dass Gott die Frauen diskriminieren will. Ganz bestimmt nicht. Jesus hat ganz, ganz viele Stellen in der Bibel uns mitgeteilt, wo er die Frauen sehr, sehr schätzt. Oder der nächste Punkt, wie stehen wir zur Obrigkeit? Ganz aktuelles Thema in Zeiten der Seuche. Man meint, dass man den Vers, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, in jeder Hinsicht anwenden kann. Sobald einem etwas nicht gefällt, was der Staat beschlossen hat, kann man diesen Vers ganz fein hernehmen. So ist es von Gott nicht gemeint. Wenn uns aber der Staat verbieten würde, uns hier zu versammeln, dann müssten wir sofort aufbegehren und es genau prüfen, ob das rechtens ist. Wie steht es mit der Stellung zur Kindererziehung? Gott hat uns als Ehepaare Kinder geschenkt. Er hat uns diese anvertraut, um sie nach christlichen Werten zu ihm hin zu erziehen. Was machen wir? Wir vertrauen Kindern im Alter zwischen 0 und 6 Jahren Fremden, großteils unchristlichen Erziehern, in Horten, in Kinderkrippen und dergleichen an, wo wir oft gar nicht mitkriegen, was ihnen für Ideologien vermittelt werden. Wir haben keine Kontrolle darüber, was da passiert. Wir verwenden diese Zeit ohne sie, um unsere materiellen Bedürfnisse zu befriedigen. Frauen, die diese christlichen Werte allerdings leben, werden oft als Heimchen am Herd abgestempelt, obwohl sie wertvollste Arbeit aus Sicht Gottes vollbringen. Ich kann Sie nur ermutigen, es weiterhin so zu tun. Das Lager der Bibelkritiker wird immer größer. Dadurch nimmt der Druck auf die wahren Jünger stetig zu, die der Schrift in allem glauben und vertrauen. Man kann auch immer mehr beobachten, wie das aus der Schrift abgeleitete Urteilsvermögen, falsche Lehren zu erkennen, auch unter bisher klar stehenden Gemeinden abnimmt. Der Zeitgeist macht auch bei uns nicht Halt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns beständig mit dem Wort Gottes beschäftigen, einander ermutigen, an der Wahrheit der Bibel festzuhalten. Die Irrtumslosigkeit der Bibel und unser unbeirrbarer Glaube daran ist die Grundlage ihrer Autorität, der Autorität Gottes. Wenn wir nämlich hier anfangen, Abstriche zu machen, zu sagen, dies und jenes passt nicht mehr in die heutige Zeit, dann kommt nach und nach das ganze Fundament ins Wanken. Der wahre christliche Glaube beruht darauf, dass die Bibel von Gott inspiriert und unfehlbar ist. Ein echter Christ glaubt an das absolute Wort Gottes. Ich möchte hier einen Schlüsselvers der Bibel in Bezug auf die Inspiration Gottes vorlesen, der da steht in 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Wenn jemand mitlesen möchte, gebe ich kurz Raum dafür. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. In der Luther-Übersetzung steht es, zu allem guten Werk geschickt. Ich hatte in Klammer geschrieben, ausgerüstet oder zugerüstet. Nur durch die Bibel konnten wir überhaupt Christ werden. Denn nur durch dieses Wort Gottes konnten wir einsehen, dass wir verlorene Sünder sind. Und allein durch die Schrift, also das Wort Gottes, erkannten wir, wie der Weg der Errettung zu erlangen ist. Zum ewigen Leben errettet wird man, wenn man an das stellvertretende Opfer des Sohnes Gottes glaubt und sich zu ihm als Herrn und Heiland bekennt. Dies lesen wir im bekannten Vers Römer 10, 9 bis 12. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht in Jesaja 28, 16, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Oh, welch tröstliche Worte. Ich komme jetzt zum ersten Punkt. Die vollständige göttliche Inspiration der Bibel. Als Gott den Menschen schuf, hauchte er in seine Nase den Atem des Lebens ein. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das lesen wir im 1. Mose 2, Vers 7, uns allen bekannt. Er hat ihm also das Leben eingehaucht. Ebenso hat Gott seinen Geist als biblische Schriften ausgehaucht und uns somit ein lebendiges Wort gegeben. Daher meinen wir mit Inspiration, dass der Heilige Geist die Autoren der Bibel leitete und antrieb. Aber ihre jeweilige Persönlichkeit bestehen und in den Bibeltext mit einfließen ließ. Diese sogenannte Verbalinspiration, so nennt sich das, legt die Betonung auf die Worte selbst, indem sie lehrt, dass der Heilige Geist es war, der die Autoren dazu leitete, die passenden Ausdrücke zu wählen und zu gebrauchen. Es bedeutet nicht, dass Gott ausschließlich diktierte. Die ganze Bibel wurde nicht Wort für Wort von Gott vorgesprochen. Das trifft nur auf einige Teile der Bibel zu. Wenn sie aus ihrem Wortschatz Begriffe auswählten, die Schreiber, war es Gott, der sie bei dieser Auswahl leitete. Gott ließ auch eigene Recherchen zu. So erklärt uns zum Beispiel Lukas im ersten Kapitel seines Evangeliums, dass er andere Schriften und Erzählungen sorgfältig recherchiert hat, bevor er seine eigene Biografie vom Leben des Messias schrieb. Das lesen wir in Lukas 1, Verse 1 bis 4. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, so habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in dem du unterrichtet bist. Diese Verbalinspiration, die sogenannte Verbalinspiration, ist also sozusagen eine Co-Autorenschaft zwischen Göttlichkeit und Menschlichkeit. Immer jedoch unter der Überwachung und unter der Kontrolle Gottes. Der Mensch war sozusagen das Werkzeug und Gott war die Quelle. Was diese Bibelautoren schrieben, war also das tatsächliche Wort Gottes. Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben, seine Gedanken anderen durch Worte mitzuteilen. Daher liegt es eigentlich völlig nahe, dass Gott seine Gedanken ebenfalls durch Worte mitteilt. Diese Mitteilungen, die er vom Menschen aufschreiben ließ, finden wir in der gesamten Bibel. Diese Bibel ist voll von Ausdrücken wie »So spricht der Herr« und »Gott sprach«, »Gott redete diese Worte« und so weiter und so fort. Die Inspiration Gottes ist vollständig und erstreckt sich auf jeden Teil der Heiligen Schrift und macht diese so zur letzten Instanz, was die Wahrheit über die Themen betrifft, die sie anspricht. Als zweite Schlüsselpassage in der Bibel bezüglich der Inspiration Gottes möchte ich hernehmen 2. Petrus 1, den Vers 21. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Auch das Alte Testament beansprucht zu Recht und eindeutig diese Verbalinspiration für sich, da dort mehr als 3800 Mal die Formulierungen "der Herr sprach" oder "das Wort des Herrn kam" vorkommt. Im Buch Jesaja, im Beispiel Jesaja 34, Vers 16, wird das Buch des Herrn genannt. Es steht da geschrieben: Sucht nun in dem Buch des Herrn und lest. So steht es in der Luther-Übersetzung. Aber wie lässt es sich eigentlich feststellen, ob der Anspruch der Bibel, die Wahrheit zu sein, berechtigt ist? Ganz einfach, die Bibel selbst ist der beste Beweis für ihre Echtheit. Ein berühmter Prediger wurde einmal gefragt, wie er sicher sein kann, dass die Bibel wahr ist. Er meinte ganz einfach, indem ich sie gelesen habe. Anders ausgedrückt, in der Bibel selbst fand er den eindeutigen Beweis für ihre Echtheit. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann muss sie die vertrauenswürdigste Literatur der ganzen Welt sein. Wenn wir also prüfen wollen, ob die Bibel diese Wahrheit wirklich besitzt, dann müssen wir diese in ihr selbst suchen. Gott ist die allüberragende Person. Sein Wort ist endgültig, absolut und unumstößlich. Der beste Beweis für das, was er sagt, muss in seinen Worten selbst zu finden sein. Diese Tatsache wird in Hebräer 6, im Vers 13 erwähnt, wo es heißt: Gott schwor bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte. Im Beispiel auf Abraham, wo er ihm die Verheißungen gab. Was er sagt, ist die Wahrheit, weil er Gott ist. Wenn er spricht, muss man grundsätzlich anhand seiner Aussprache feststellen können, ob seine Aussprüche wahr sind. Der größte Beweis für die Wahrhaftigkeit der Bibel ist die Bibel selbst. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt meiner Predigt. Da ging es um die Irrtumslosigkeit und die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. Auch die Zweifel an der Irrtumslosigkeit der Bibel kommen im Laufe der Geschichte mit ganz schöner Regelmäßigkeit immer wieder auf. Leider spielt sich diese Diskussion oft nicht mehr zwischen Liberalen und Konservativen ab, sondern sehr, sehr viel leider auch unter Evangelikalen. Warum ist die Irrtumslosigkeit eigentlich so wichtig? Kann man der Bibel glauben und dabei die Irrtumslosigkeit verwerfen? Nein, ganz bestimmt nicht, da ja die Bibel ihre eigene Irrtumslosigkeit lehrt. Denn wenn sie in der Bibel nachweislich enthalten ist, dann lehnt jeder, der sie verwirft, auch eine Lehre der Bibel ab. Ob eine Lehre wahr ist oder nicht, entscheidet sich auch nicht daran, ob sie in der Kirchengeschichte gelehrt wurden. Der einzige Maßstab für Wahrheit und Unwahrheit aber ist die Bibel und nicht irgendwelche traditionellen Überlieferungen, die sie Menschen ausgedacht haben. Es werden auch immer wieder Argumente gebracht, dass die Bibel sowohl menschlich als auch göttlich entstanden ist, was ja völlig richtig ist, und eben durch diesen menschlichen Faktor durchaus fehlerhaft sein kann. Widerspruch, oder? Oder doch nicht? Jesus, der sowohl Gott als auch Mensch war, bildet da die einzige Ausnahme. Sein Menschsein war nicht von Sünde befleckt. Der Gottmensch Jesus Christus besaß und besitzt die Vollkommenheit des göttlichen Wesens in Menschengestalt. In seiner Person gibt es keine Vermischung, Trennung, Wandlung oder Teilung von Gott und Mensch. Genauso ist die Bibel ein gottmenschliches Buch. Sie kommt von Gott und wurde von Menschen verfasst. Sie ist Gottes Wort, mitgeteilt durch den Heiligen Geist an die Schreiber. Sündige Menschen schrieben das Wort nieder und dennoch blieb sie irrtumsfrei. Wie Jesus bei der Menschwerdung die menschliche Natur erwarb, ohne von der Sünde befleckt zu werden, so blieb die Bibel von jedem Irrtum absolut ungetrübt. Gott ist die Wahrheit. Die Bibel kommt von Gott. Deshalb ist die Bibel wahr. Auch die Einheitlichkeit der Bibel ist ein schlagender Beweis für ihre Inspiration und Irrtumslosigkeit. Wenn einzelne Kapitel von einem einzigen Menschen innerhalb weniger Jahre geschrieben worden wären, würde es nicht überraschen, wenn sich alles vollständig harmonisch zusammenfügen würde. Das wäre einfach. Doch wir müssen bedenken, wie die Bibel entstanden ist. Ihre 66 Bücher wurden von mindestens 40 verschiedenen Autoren verfasst. Diese wiederum lebten nicht alle zur selben Zeit oder am selben Ort. Und somit können sie wohl kaum zusammengearbeitet haben. Geht irgendwie nicht, oder? Mose zum Beispiel begann lange vor der Geburt von Christus mit der Niederschrift der Teile des Alten Testaments. Der Apostel Johannes vollendete die Bibel mit dem letzten Buch des Neuen Testaments etwa 96 nach Christus, also deutlich später. Einzelne Bibelbücher wiederum wurden an weit voneinander liegenden Orten geschrieben. Das Buch Hesekiel zum Beispiel in Babylon, einige Paulusbriefe, wie wir wissen, in Rom. Außerdem wurde die Bibel in drei verschiedenen Sprachen verfasst, in Hebräisch, in Chaldäisch und in Griechisch. Doch trotz all dieser vermeintlichen Gegensätze ergänzen sich die einzelnen Teile zu einer einzigen, vollständigen Botschaft, die durch und durch von einer göttlichen Einheit geprägt ist. Egal, ob das Thema ist das Gebet, Gottes Handeln mit den Menschen in der Zukunft, die Bibel lehrt überall übereinstimmend dasselbe und ihre Teile ergänzen sich absolut harmonisch. Alle Bestandteile zusammen ergeben ein einstimmiges Gesamtbild, die Heilige Schrift. Die Autoren konnten sich also offensichtlich nicht untereinander verständigen und absprechen, um eine derart erstaunliche Einheit zustande zu bringen. Also muss es eine übermenschliche Erklärung dafür geben. Und so glauben wir daran, dass Gott die Autoren bei der Niederschrift geleitet haben muss. Er war es, der die Fäden über Jahrhunderte zusammengehalten hat, die zu einem einzigen Muster wurden, der Bibel. Wenn man also glaubt, dass Gott diese Männer beim Schreiben geleitet hat, dann ist das wahrer Glaube. Wahrer Glaube fordert hingegen zuverlässige Erklärungen und Begründungen. Und diese Grundlage findet man im Wort Gottes, der Heiligen Schrift. Ein weiterer Beweis für die Glaubwürdigkeit der Bibel ist auch die Wirkung auf Menschen, die sich mit ihr beschäftigen und an ihre Botschaft glauben. Unzählige Menschen sind von der Finsternis ins Licht gekommen, vom tiefsten Sumpf ihres Lebens zur Heiligkeit, von Verzweiflung zur Hoffnung, von der Sündhaftigkeit zur Errettung. Welch ein Segen war und ist die Bibel für Millionen von Menschen in allen Zeiten. Sie ist ein Buch, das Wunder wirkt. Ihre einzigartige Botschaft hat zum Beispiel Mörder, Diebe, Ehebrecher, Drogensüchtige, Wracks aus dem Abschaum der Gesellschaft gerettet. Kann man sich gar nicht vorstellen. Die Bibel belässt keine Menschen, so wie sie ihn vorfindet. Mit diesen Menschen passiert was. Und das ist Gottes Wirken durch sein Wort, das er uns gegeben hat, welches verändert. Auch die Bewahrung der Bibel ist ein ganz besonderes Wunder. Es gab viele Versuche, die Bibel auszurotten bzw. verschwinden zu lassen oder ihren Gebrauch ganz oder teilweise zu verbieten. Erfolglos, da das Wort Gottes ewig ist, wie es in der Bibel geschrieben steht. Dass die Bibel alle Angriffe überlebt hat, formuliert ein Dichter so. Einmal stoppte er beim Vorbeifahren bei einem Schmied. Ihr wisst ja, ein Schmied, der beschlägt Pferde oder macht die Hufeisen, dort ein Amboss, dort ein Hämmer und da haut er drauf. Also er stoppte bei einem Schmied, sah, dass viele abgenützte Hämmer in der Ecke lagen und fragte ihn, wie viele Ambosse hast du gebraucht, um sie so abzunutzen? Daraufhin der Schmied, nur einen einzigen, und lächelte. Wissen Sie, der Amboss nützt die Hämmer ab und nicht umgekehrt. Der Dichter entgegnete darauf, genauso ist es mit dem Amboss Gottes. Seit vielen Jahrhunderten schlagen die Kritiker auf die Bibel ein. Man hört zwar immer wieder, wie die Hämmer zu Boden fielen, doch der Amboss, die Bibel, blieb bis heute unbeschadet. Außerdem ist die Bibel unerschöpflich. Es ist eine Tatsache, dass man aus ihr immer wieder neue Wahrheiten und Erkenntnisse schöpfen kann. So oft man sie auch liest und tiefgründig studiert. In Sprüche 30 im Vers 5 lesen wir, dass die Bibel rein ist. Alle Worte Gottes sind durchläutert, steht in der Bibel. Es ist eine ihrer herausragenden Eigenschaften. Sie vermittelt hohe Moralmaßstäbe. Und wenn sie zum Beispiel Sünde beschreibt, so lässt sie diese abscheulich, abstoßend erscheinen. Also passiert dann mit dem Menschen was. Die Bibel ist lebendiges Wort Gottes. Sie sagt selbst von sich, dass sie lebendig ist. Sie ist auch in Begriffen formuliert und geschrieben, die auf alle Zeiten zutreffen, vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren und auch heute. Obgleich sie, wie schon erwähnt, heutzutage versucht wird, gewisse Passagen der Schrift als überholt und nicht mehr zeitgemäß darzustellen. Sie überwindet auch alle Alters- und Gesellschaftsgrenzen. Sie gilt für arm, sie gilt für reich, sie gilt für gebildet, sie gilt für ungebildet, sie gilt für Schüler, sie gilt für Studenten, sie gilt für Lehrlinge, sie gilt für Universitätsprofessoren, sie gilt für Senioren, sie dient für Teenager und so weiter und so fort. Also für alle. Sie richtet sich auch an Menschen jeder Herkunft und Kultur. Wer also die Irrtumslosigkeit und Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift anzweifelt, der zweifelt Gott an. Die Bibel ist Gottes Buch und sein unfehlbares Wort an uns. Auch in den Prophetien können wir die Echtheit und absolute Glaubwürdigkeit der Bibel genauestens erkennen. Viele dieser Prophetien haben sich bereits erfüllt. Wir konnten einige auch miterleben, die durch Gottes Inspiration vor ganz langer Zeit niedergeschrieben worden sind und sich beschreibungsgetreu ereignet haben und noch ereignen werden. Einige dieser Vorhersagen wurden vor nicht weniger als 1600 Jahren getroffen, also vor ganz langer Zeit, die letzten vor über 400 Jahren, vor dem Kommen des Messias. Diese Tatsachen sind göttlicher und nicht menschlicher Natur. Jesus sagte zu seinen Jüngern im Zusammenhang mit einer Voraussage, und jetzt, das steht in Johannes 14, Vers 29, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Dies und noch vieles mehr bestätigt unverkennbar den göttlichen Ursprung der Bibel. Der Widersacher, der Teufel, versucht natürlich immer wieder Zweifel zu sehen, damit wir am Wort Gottes zweifeln. Zum ersten Mal wurde das Wort Gottes ja bekanntlich im Garten Eden vom Teufel angegriffen. Als ersten Schritt löste er Zweifel am Wort Gottes aus und hinterfragte Gottes Gebot. Hat Gott wirklich gesagt? In gleicher Weise versucht er es auch heute noch. Er versucht überall, wo es nur geht, die Autorität und das Wort Gottes in Abrede zu stellen und zu untergraben. Er versucht, dass das Wort Gottes falsch zu zitieren. Zum Beispiel, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Nein, das hat Gott nicht gesagt. Gott hat gesagt, dass sie von allen Bäumen essen dürfen, bis auf einen einzigen Baum, den Baum der Erkenntnis, also total verdreht, was der Teufel gesagt hat. Aber der Satan zitiert Gottes Wort absichtlich falsch, um seine hehren Ziele zu erreichen. Jemand sagte einmal, der Teufel ist nie teuflischer, als wenn er eine Bibel in der Hand hält, weil er vieles verdreht, vieles weglässt und so weiter und so fort. Er fügt Falsches hinzu oder er lässt Richtiges einfach weg, um uns in die Irre zu führen. In Matthäus 4, im Vers 5 bis 7 lesen wir: Da führt denn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben. Auch im Psalm 91, 11 bis 12. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm wiederum: Es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Eine tolle Antwort. Zum Schluss setzt der Satan seine eigenen Worte an die Stelle der Worte Gottes. Ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Das steht im 1. Mose 3, der Vers 5. Er bietet auch einen falschen Gott, einen Ersatzgott an, den Mammon. Einen falschen Christus, den Antichristen, falsche Ersatzbibeln, wie die Schriften vieler Sekten, Religionen und Philosophen. Er bietet auch ein falsches Evangelium an, zum Beispiel der Rettung durch Werke. Weiters eine falsche Gemeinde, die Synagoge des Satans, wie wir es in Offenbarung 2 im Vers 9 lesen. Die Synagoge Satans. Als ich das gelesen habe, ich habe das diesmal zum ersten Mal gelesen, da ging es mir kalt den Rücken runter. Ich denke, diese Methoden kommen uns sehr bekannt vor. Wir hören doch von überall her: Wie kannst du dir sicher sein, dass die Bibel Gottes Wort ist und von ihm inspiriert ist? Glaubst du tatsächlich, dass dieser Gott Menschen ablehnen wird, die versucht haben, Gutes zu tun auf Erden? Glaubst du wirklich, dass es eine ewige Verdammnis, eine Hölle gibt? Und so weiter und so fort. Doch wenn wir gut gewappnet sind gegen seine Angriffe, indem wir Gott vertrauen, sein Wort lesen und ihn anbeten, brauchen wir seine ständigen Angriffe nicht zu fürchten. Wir müssen nur wachsam sein und seine List erkennen. Paulus schreibt im 2. Korinther im Vers 11: Seine Gedanken, die des Teufels, sind uns nicht unbekannt. Obwohl der Teufel als Engel des Lichts auftritt, verrät ihn allerdings seine Sprache. Und wenn wir in der Bibel lesen und wissen, wie es wirklich da steht, dann können wir ganz genau differenzieren, was falsch ist. Als der Teufel Jesus wieder versuchen will und ihn auffordert, Steine in Brot zu verwandeln, entgegnet Jesus: Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Unser Herr Jesus Christus hat sich immer wieder auf die Bibel berufen, indem er immer wieder aussagt: Es steht geschrieben. Er sagt nicht: Es ist bezeugt. Eine Bezeugung ist meistens menschlich. Er beruft sich auf die verbindliche Aussage der Schrift, die wahr und verlässlich ist. Die Angriffe des Widersachers können wir also leicht durch das Wort Gottes abwehren. Gott gibt uns die Heilige Schrift, durch sein Wort eine Offenbarung, die uns Menschen Gott immer ähnlicher macht. Sie enthüllt das Geheimnis der Schöpfung, erklärt, wie die Sünde, Leid, Krankheit und Tod in die Welt gekommen ist und zeigt uns den Weg zur Rettung, zum ewigen Leben. Denn Gott hat verheißen, wenn jemand seinen Willen tun will, das steht in Johannes 7, im Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Der beste Beweis für die Echtheit der Bibel, der Herr Jesus Christus selbst. Einer der besten Beweise für die Echtheit der Bibel ist das Leben von Jesus selbst. Wenn das Christentum bloß eine Erfindung des Menschen wäre, die Bibel nicht Gottes Wort an uns, wie können sie Ungläubige dann das Leben von Jesus und sein Wirken erklären? Es kann durch nichts anderes erklärt werden als durch das Grundprinzip unseres Glaubens. Jesus Christus ist Gott und sein Evangelium ist wahr. Das Erstaunliche an den Evangelien ist, dass wir nicht nur einen Lebensbericht über diesen sünd- und makellosen Menschen, den fleischgewordenen Sohn Gottes, haben, sondern vier an der Zahl, unabhängig voneinander verfasst und trotzdem sich total ergänzend. Das kann kein Mensch zustande bringen. Es ist einfach überwältigend zu wissen, dass in Jesus Gott und Mensch in einer Person vereint sind. Es ist nicht teilweise Gott und teilweise Mensch, sondern ganz Gott und ganz Mensch in absoluter Vollkommenheit. Der eindrucksvollste Rettungsplan durch die Heilstat Jesu auf Golgatha ist der größte Beweis für die Echtheit und die Inspiration der Heiligen Schrift, den die Bibel offenbart. Viele Menschen führen einen unerbittlichen Krieg gegen die Bibel. Dafür kann man mindestens zwei Gründe nennen. Der erste: Die Menschen neigen oft dazu, ihren Verstand auf den Thron zu setzen und ihren eigenen Intellekt zu rühmen. Dummerweise meinen sie, göttliche Dinge mit unserem beschränkten Verstand erklären zu können. Nach dem Motto: Ist das, was ich lese und sehe, nachvollziehbar? Wenn es nicht nachvollziehbar ist, schließen sie aus, dass es wahr sein kann. Sie fragen nicht: Was sagt die Bibel dazu? Christus und sein Wort sollten aber immer die höchste Autorität für uns sein. Daran muss alles geprüft werden. Und jede noch so verstandesgemäße Idee, die dieser Autorität nicht entspricht, muss abgelehnt werden. Ein weiterer Grund der Feindschaft gegen die Bibel ist Sünde im Leben des einzelnen Menschen. Der Mensch lebt die Bibel ab, weil sie ihn klar und deutlich auf seine Sündhaftigkeit aufmerksam macht. Das wollen wir gar nicht, oder? Sie sagt ihnen ohne die Rettung durch Jesus die ewige Verdammnis voraus. Will man auch nicht hören. So sagt der Herr Jesus: Jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das steht im Johannes 3, Verse 20 und 21, uns auch allen bekannt. An der Frage, ob die Bibel wahr ist, gibt es bis heute große Differenzen. Jesus selbst lehrt aber, dass die Bibel absolut wahr ist. Unzählige Male spricht er in den Evangelien davon, dass mit ihm erfüllt wird, was geschrieben steht. Beispielsweise die erwähnten Prophetien im Alten Testament, wie vorhin erwähnt. Der Herr lehrte aber nicht nur dies, sondern betonte auch immer wieder die Wichtigkeit jedes einzelnen Wortes, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments. Die Bibel besteht aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Da sollte man nichts dazufügen, aber auch nichts weglassen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen werden, soll nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das lesen wir in Matthäus 5, im Vers 18. Er lehrt auch die Göttlichkeit seiner eigenen Worte. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Matthäus 24, der Vers 35. Er betet zum Vater: Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das steht im Johannesbrief. Unser Herr und Heiland beglaubigt auch im Voraus die Schriften der Apostel im Neuen Testament. Er kündigt die Niederschrift des Neuen Testaments an, indem er sagt: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Steht in Johannes 14, Vers 26. Er lehrt auch die Notwendigkeit der Bibel für das ewige Leben. Deshalb müssen wir an den Jesus der Bibel glauben und nicht an irgendwelche Ersatz-Jesuse. In Johannes 7, im Vers 38 sagt er: Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In Johannes 5, im Vers 24 sagt er wiederum: Wer mein Wort und hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod zum Leben übergegangen. Unser Heiland sagt aber auch, dass wir sein Wort kennen, studieren und richtig verstehen müssen. Die häufigste Frage Jesu lautet nämlich, habt ihr nicht gelesen? Also müssen wir es mit dem Wort beschäftigen, täglich. Klar und deutlich bringt er aber auch zum Ausdruck, wenn irgendwas schiefläuft, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht gelesen habt. Wir müssen also Gottes Wort, Jesu Worte hören, glauben und danach handeln. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen, in Ewigkeit. Johannes 8, der Vers 51. Ein weiterer Vers, der mir dabei wichtig geworden ist. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, der Vers 30. Es gäbe noch ganz viele Stellen in der Schrift, die diese Klarheit des Wortes und ihre Bedeutung zum Ausdruck bringen. Die Bibel steht und bleibt bestehen. Sie wird das Buch des Himmels sein, so wie sie unser Buch der Bücher auf Erden war und ist. Wer sie verwirft, besiegelt sein eigenes Schicksal für die Ewigkeit. Wer die Bibel verwirft, besiegelt sein eigenes Schicksal für die Ewigkeit. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich möchte jetzt diese drei Abschnitte noch einmal zusammenfassen. Im ersten Abschnitt sprachen wir über die vollständige göttliche Inspiration der Bibel. Gott hat uns seine Gedanken durch Worte mitgeteilt, die er durch Menschen aufschreiben ließ. Er war aber immer derjenige, der sie dabei leitete, führte und ihnen half, die richtigen Worte zu finden. Das Wort wurde von ihm ausgehaucht. Im zweiten Abschnitt betrachteten wir das Thema Irrtumslosigkeit und Glaubwürdigkeit der Bibel. Dabei haben wir ihre Irrtumslosigkeit und Glaubwürdigkeit herausgearbeitet. Wir haben betrachtet, wie sie entstanden ist und wer von Anfang an derjenige war, der die ganze Entstehung geführt und geleitet hat. Gott. Wir konnten auch erkennen, dass Gott die Wahrheit ist. Er ist der Urheber der Bibel. Darum ist die Bibel Wahrheit, die er uns in geschriebener Form als sein Wort zur Verfügung stellt, um ihn darin zu erkennen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und im dritten Abschnitt haben wir dann den besten Beweis der Echtheit der Bibel besprochen. Wir sprachen über unseren Retter, Herrn und Heiland, Jesus Christus, der durch sein Wirken und Handeln, durch viele seiner Aussagen die Echtheit der Bibel vielfach bestätigt hat. In vielen Bibelstellen bezieht er sich auf das Wort Gottes und deren Bedeutung für uns und unser jetziges und zukünftiges Leben. Hier noch einmal ein paar Stichpunkte zusammengefasst. Erstens, die Bibel ist von Gott ausgehaucht, wie bereits erwähnt. Zweitens, sie ist das Wort Gottes an uns Menschen. Drittens, sie ist unfehlbar. Viertens, sie liegt uns in der ursprünglichen Form vor. Fünftens, die Bibel ist irrtumslos. Sechstens, sie ist göttlich inspiriert und diese Inspiration ist absolut vollständig. Siebtens, sie ist verbal inspiriert von Gott. Achtens, es fließen die Worte Gottes mit denen des Menschen zusammen. Neuntens, sie gibt alle Worte Gottes tatsächlich wieder und besitzt alle seine Autorität. Zehntens, sie reicht aus, um Sünder zu retten. Elftens, sie besitzt Klarheit zum Verständnis. Zwölftens, sie besitzt die Kraft, Sünder zu überführen. Und 13. ihr Hauptziel besteht darin, den Messias, unseren Herrn, zu bezeugen. Wir dürfen unserem Herrn sehr dankbar sein, dass er uns die Heilige Schrift in dieser für alle verständlichen Form mit all seiner Wahrheit zur Verfügung gestellt hat, um ihm immer ähnlicher zu werden und alles über Jesus und seine Rettungstat zu erfahren. Deshalb müssen wir diesen Schatz bewahren, uns beständig mit seinem Wort auseinandersetzen und ihm im Gebet dafür danken, dass wir seine Offenbarung in dieser einzigartigen Buchform haben dürfen. Der Herr segne euch. Amen.